Priestertage. Er sieht ja noch genauso aus wie vor 3 Jahren, sagte ich erleichtert, als ich mich an den Tisch setzte. Sie hatten schon begonnen. Im Nu war ein Gedeck hergerichtet. Ich hatte mich gleich zum vordersten Tisch gesetzt. Vor- und Nachspeise hatte ich übergangen, aber Tortellini mit Gorgonzola-Sauce waren köstlich. Es wurde übermütig geplaudert, wie je, allerlei Skurriles aus dem Alltag. Ich sah nun, dass da Bäuche gewachsen waren. Später im Stehen war das deutlicher als bei Tisch. Es war wie in ein unterbrochenes Gespräch zurückkehren. Es ging dort weiter, wo es vor Jahren stehen geblieben war, vor der Pandemie. Du hörst dich in die Geschichten hinein, Dorfgeschichten, Selbstoffenbarungen. Und dann bei den Vorträgen. Der ostdeutsche Priesterseelsorger mit den runden Brillen und dem starren Blick hatte gesagt: Wir sind am Ende, glauben Sie mir. Wir müssen ganz von vorn beginnen. Die Priester glauben gar nicht mehr an Gott. Ja, wenn du schon 5 Pfarren hast und fast jeden Tag eine Sitzung bis spät am Abend und dann Frühmesse und dann wird noch dein Nachbarpfarrer krank. Die sagen, ich mach das noch irgendwie und dann reicht's mir. Da spielt Gott keine Rolle mehr. Es muss nur noch irgendwie funktionieren. Und wenn von überall Priester zusammengetrommelt werden, das hilft uns auch nicht. Dann sagt ein Afrikaner bei der Predigt, wenn deine Frau etwas über Gott sagt, brauchst du nicht auf sie zu hören. Frauen haben nichts zu sagen. Dann ging dieser brave Katholik raus aus der Kirche. Und dann zeigten sie auf meine Mitbrüder, aber ich kenne einen Afrikaner, der ist ganz super. Wir sind stolz auf unsere afrikanischen Mitbrüder. Gut, dass wir sie haben, widersprachen sie reihum dem Ostdeutschen, der kerzengerade da stand und dozierte. Ich habe einen afrikanischen Kaplan und einen Deutschen. Und den Deutschen hätte ich am liebsten zurückgeschickt für den afrikanischen. So sind meine Mitbrüder. Du schluckst hinunter, wenn einer etwas sagt. Was müssen sie hier verteidigen? Du weißt schon, was jetzt kommt, wenn der aufzeigt. Es ist peinlich wie bei einer Familie, wenn dein alter Vater allen zum 100. Mal dieselbe Geschichte erzählt. Es ist peinlich, aber du gehörst dazu. Es sind deine Leute. Du hängst mit ihnen zusammen. Und als dann des Vortragenden persönliche Bibelexegese kam, als er ohne Wimpernzucken behauptete, die synoptischen Evangelien könnten um 40 nach Christus verfasst worden sein, da schnappten einige nach Luft. Mein Exegetenkollege nannte freundlich die Stellenangaben, die auf die Tempelzerstörung des Jahres 70 hinweisen. Und der ostdeutsche Priester hatte dafür eine andere Erklärung. Erfreut hatte er sich gezeigt, dass unser Bischof in der ersten Reihe eifrig mitschrieb. Er war für selbstverständlich davon ausgegangen, dass er seinen Vortrag notierte. Als sein eigener Bischof sein Amt angetreten hatte, da hatte er als seine oberste Aufgabe genannt, die Missbrauchsfälle im Klerus aufzuklären. Oh Gott, klagte er, warum macht der nicht etwas Aufbauendes? Der Bischof solle doch seinen Klerus aufbauen, nicht noch weiter zermürben. Und bei jeder Fragepause profilierten sich nun meine Mitbrüder mit exegetischem Wissen. Wo bitte steht bei Lukas etwas von Magiern? Aha, Matthäus gebe einen torakritischen Jesus wieder. Warum sagt er dann, kein Jota vom Gesetz solle vergehen? Aha, das sei ein späterer Zusatz von außen. Warum dann nicht auch das Vorige? So fuhren sie miteinander Schlitten. Doch was blieb? War Jesu Zusage, nicht einer von euch soll verloren gehen. Das, meine Mitbrüder, ist unsere Aufgabe. Keinen verloren gehen lassen. Wir sind zuerst dem Herrn verpflichtet, nicht dem Gesetz. Nicht das Kirchenrecht ist heilig, nicht die Sakramente entscheiden über das Himmelreich. Es ist der Herr. Das Himmelreich ist nicht das Maturazeugnis für Streber und Ja-Sager, Jesus war bei den Sündern zum Essen, sehr zum Missfallen der religiösen Obrigkeit. Hinaus mit euch zu den Menschen. Und mit Ausländern hat er gegessen, ohne sich vor Verunreinigung zu fürchten. Da hat dem Ostdeutschen keiner widersprochen. Die Hälfte des Klerus bestand aus Ausländern. Die Hälfte der Anwesenden. Dabei waren viele der Afrikaner gar nicht gekommen. Alle Inder fehlten an diesen Tagen. Und bei der Messfeier hatten sich stets die Polen zur Konzeption gemeldet. Vier oder fünf saßen dann mit Alba und Stola in den Bänken, weil im kleinen Altarraum kein Platz war. Als sie dann zum Altar schritten, zog sich der Raum noch weiter zusammen. Wie Tonnen standen sie da, wiesen mit der Hand auf die in Wandlung begriffenen Gaben am Altar. Während der Vortragende mit seiner gepressten Altmännerstimme all die Verse und Strophen der 14 Lieder vorsang, die er mitgebracht und über alle 3 Tage verteilt hatte für die Morgengebete, Vorträge und Messen. Sogar Musiker hatte er kommen lassen, die ihm zuspielen mussten. Während der Klerus mühelos, mehrstimmig und aus voller Kehle unbekannte und bekannte Lieder zum Klingen bringen konnte, wackelig nahm sich dagegen der Vorsänger aus, zuweilen kläglich. Wir sind eine klingende Familie. Der Klang ist auf unserer Seite. Da habe ich mich eingereiht. Auch meinen Klang habe ich verbessert in den letzten Jahren. Jede Woche übe ich mit meiner Lehrerin. Da komme ich nicht hinauf wie du, gab mir mein baumlanger Nachbar zurück. Der Bass tönende dächernd mit der weißen Löwenmähne. Meine Corona-Frisur, hat er gesagt. Der Friseur hatte geschlossen. Jetzt lasse ich's. Den Leuten gefällt's. Der Höhepunkt war der Stern von Bethlehem. Lasst euch nicht alles zu einem Märchen erklären, eiferte er. Und mit seiner PowerPoint-Präsentation bewies er uns spätabends, nur wenige waren da noch gekommen, aus welcher babylonischen Sternwarte die Magier gekommen waren, auf welchem Weg. Und welcher Stern sie im Jahre 7 vor Christi Geburt zum Haus der Maria geführt hatte. Und warum der Stern stehen geblieben war. Wie kann ein Stern stehen bleiben? Ein Stern bleibt nicht stehen. Doch er hatte vorgezeigt, dass die Planetenbewegung von der Erde aus gesehen nicht immer gleich schnell verläuft. Erst recht nicht bei einer Jupiter-Saturn-Konstellation. Und auf 100 Meter genau sahen wir auf der Karte den Weg der Magier, die Hebronstraße vor Bethlehem verlassen und hinter dem Hügel auf das Haus Marias zulaufen. Nun ja, in einem hatte er jedenfalls recht und war erfrischend undogmatisch. Die Fragen öffnen das Denken. Und er war ja nicht Pfarrer, er war Vortragender. Und immer hatte jemand aufgezeigt und gefragt, warum musste Jesus sterben? Und dann kannst du nicht kommen mit der Erlösung durch den Opfertod. Sowas glaubt kein Fragender. Wir waren in der DDR, die hätten gelacht. Erklär das einem Fragenden, warum hat ihn der Vater sterben lassen? Warum hat er zugesehen und ihn nicht bewahrt? Warum hat sich die Schlinge der Intrige über ihm zusammengezogen? Ich hatte das noch nicht verstanden bis dahin. Wir Priester werden ja zu Nachsagern geschult. Wir sagen bloß Glaubenssätze auf, ohne sie zu verstehen. Auch das ist ein Grund für den Zustand der Kirche. Leute, weil wir es nicht erklären können, weil wir uns gar nicht anstrengen und wir nicht kämpfen um eine Antwort. Ich habe viele Jahre Bibelkurse gehalten, Jahrzehnte in Ostdeutschland, auch in Estland. Wissen Sie, wer da nie hingekommen ist? Ein Pfarrer. Nein, Pfarrer bilden sich nicht weiter. Pfarrer fragen nicht. Pfarrer kämpfen nicht ums Verstehen. Ich sage Ihnen nun, warum der Vater seinen Sohn sterben ließ. Er wollte alle sammeln. Er wollte alle retten und heimholen. Die Guten und die Bösen. Die Lebenden und die Toten. Um die Toten zu sammeln, musste er selber tot werden. Er musste ins Totenreich hinabsteigen. Gott ist ja kein Zuseher, er ist ein Teilnehmer. Er ging in den Scheol, dort wurde er mit Jubel empfangen. Die Schatten hatten ihn erwartet. Er holte sie alle heim in sein Reich. In seinem Reich gibt es keinen Unterschied. So führte er alle zum Leben, die Blinden und die Lahmen, die Sünder und Unglücklichen, die Toten und Vergessenen. Ja, ein brauchbarer Gedanke. Der Bischof legte den Kopf schief zu Beginn. Er lachte freundlich und legte ihr den Kopf zur Seite. Er wackelte von links nach rechts und lachte gewinnend und blickte uns an. Ja, so sind wir, lachte er uns an. Er redete nichts dagegen und entschuldigte nichts, aber er wiegelte ab. So ist es eben, das gehört dazu. Aber er müsse uns mitteilen, wie hoch diesmal die Austritte sind. Morgen geht das an die Presse. Und dann gab es Vorschläge und Ratschläge, neue Tarife für Dienste an Ausgetretenen, Gesprächsversuche, Beitragsaufschübe, Ursachenvermutungen. Es ist eine Entfremdung da, schon längst eine Fremdheit und Teilnahmslosigkeit. Dann braucht es nur mehr einen kleinen Auslöser und dann all die Rechtfertigungen, die Erklärungen der Ausgetretenen, dass sie weiterhin Christen wären, dass zwischen Religion und Glaube ein Unterschied wäre, zwischen Kirche und Glauben. Meinen Glauben habe ich weiterhin, Herr Pfarrer, vielleicht komme ich ja einmal wieder zurück, wenn es passt, wenn die Zeiten anders sind. Herr Pfarrer, sie wird sich's schon wieder überlegen. Jetzt ist sie jung, da denkt sie so, später wird sie das verstehen, wenn sie verheiratet und selber Kinder hat. Aber junge Leute sind da anders. Gut, Herr Pfarrer, fahren wir zusammen zur Beitragsstelle. Glauben Sie mir, die werden auf mich hören. Ich habe das schon einige Male gemacht. Herr Pfarrer, ich trete jetzt auch aus. Wie Sie zuletzt meinem Sohn gedroht haben, das war schrecklich, jetzt gehe ich auch. Es ist schon zu viel vorgefallen. Ich möchte darüber nicht reden. Was? Bedrohung? Fühlen Sie sich von der Information bedroht, dass der Kirchenaustritt Sie von der Kirche trennt? Ich kann meinen eigenen Glauben haben, ich brauche keine Kirche. Ich habe denen dreimal gesagt, 30 Euro zahle ich, aber sie verdienen ja so viel, haben die gesagt. Mehr als 30 Euro zahle ich nicht. Und ich glaube sowieso nicht an Gott. Ihr Gesicht wutentbrannt. Sie schreit mich an. Junge Frau mit leuchtend roten Haaren. Der Mann ist mit dem Kind ins Haus geflüchtet. Ich habe vorige Woche mit ihm gesprochen. Er habe finanzielle Probleme und hat sich meine Nummer notiert. Er meldet sich, falls ich zur Beitragsstelle mitkommen soll. Nach dem Tod ist nichts, fährt sie mich zornig an. Aus, Ende! Eine Hand vor meinen Augen. Ich sitze am Tisch, die Augen werden zugehalten. Ich bin erblindet, rufe ich. Wer kann mich heilen? Yoshi lacht von hinten. Peter, wie geht es dir? Ich kann wieder sehen, rufe ich. Du hast mich geheilt. Peter, du wirst einen Vortrag halten. Was, sage ich? Ich kann gar nicht reden. Was soll ich sagen? Im April, sagt er. Jetzt wird mir klar, wofür ich diesen Artikel über den Buddhismus schreiben sollte. Buddhismus in der Provinz. Ein Festvortrag also zur Ehrung von Yoshi, für die Verständigung mit den Religionen. Ich frage Yoshi nach dem abstrakten quadratischen Bild, das im Speisesaal hängt. Vier Farben, kräftige leuchtende Farben. Quadranten, Wolken inmitten von Flugbahnen, umhüllt, zusammengehalten. Und das Triptychon im Stiegenhaus, Erdfarben, Leinenstoffe auf der Leinwand, sandige Farben, feine, gemusterte Oberfläche. Ich werde mein altes Grasbild erweitern, Stoffe drapieren, wieder Gras darüber wachsen lassen. Wie geht es dir? Fragt mich der Bischof, als wir schon unsere Sachen holen. Hast du jetzt weniger Konflikte? Oh, sage ich, wie viele Konflikte ich habe, hängt von der Einsatzbereitschaft ab. Er nickte verständig. Wie fandest du die Messe? Ja, man kann etwas interpretieren und neu gestalten, um es bewusster zu machen. Aber immer nur ein Element, doch nicht jeden Teil der Messe. Er nickt erleichtert. Sonst hört das ja nie auf, sage ich. Und da lachte er befreit und stimmte heftig zu. So gingen wir auseinander.